So, hallo und Glück auf zu einem weiteren Podcast. Pod, betone Pod mit Doppel-T. Nein, ist natürlich eine eigene Kreation, die andere natürlich auch schon mal irgendwo genutzt haben. Aber unser Podcast heißt Podcast, weil wir halt aus dem Pod kommen. Und ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist René Preuß. Ich werde wieder euch versuchen, ein paar schöne Minuten zu kreieren. Da gegenüber von mir, der lacht. Und dann stelle ich ihn auch mal kurz vor. Heute ist nämlich unser Schalke-Experte, jetzt hätte ich fast gesagt, Dr. Frank Lisinski da. Ja, er ist Doktor. Ja, lieber Frank, hallo und Glück auf.
Glück auf, René.
Ja, denn auf den Doktor willst du gar nicht so oft angesprochen werden, ne?
Nee, vergessen Warum? Wir auch schnell wieder.
Aber du bist Doktor der Geschichte, richtig?
Ja, trotzdem vergessen wir wieder schon.
Ja, vergessen ist ein sehr schönes Stichwort, aber bevor wir so richtig loslegen, Frank, müssen wir doch ein bisschen plaudern, damit wir ein bisschen warm werden und reinkommen. Aber wenn du schon diese Vorlage gibst, Vorlage beim Fußball, passend auch zu unserem Podcast, vergessen. Wie kann man dieses Spiel vom vergangenen Sonntag gegen Braunschweig vergessen?
Ja, es ist eine schwierige Geschichte, weil der Auftritt war sehr, sehr enttäuschend. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Es war zwar sehr, sehr warm, aber das ist, kann natürlich keine Entschuldigung gewesen sein. Schalke fand eigentlich in den ersten 45 Minuten zum Leidwesen der vielen mitgereisten Fans nicht statt. Braunschweig war aggressiver und sowas darf natürlich einer Mannschaft, die sich ja auch gerade über Kampf und Einsatz definiert, einfach nicht passieren. Man hat gesehen, dass Thomas Reis am Spielfeldrand schon nach den ersten 20 Minuten sehr, sehr sauer war und hat auch versucht, immer wieder Einfluss zu nehmen auf das Spielgeschehen. Er hatte dazu auch sogar zweimal länger die Möglichkeit, weil es ja Trinkpausen gab aufgrund der Witterung. Aber das hat alles nicht gefrustet und genutzt und ja, es war sehr, sehr enttäuschend. Braunschweig ging ja dann früh in Führung und Schalke fand einfach nicht den Rhythmus und es hat sich dann wie ein roter Faden in den ersten 45 Minuten durchgezogen. Es fehlt an Spielverständnis, die Torchancen wurden auch viel zu wenige kreiert und man konnte froh sein, dass Torhüter Marius Müller einen guten Tag erwischt hat und noch einige Großchancen der Niedersachsen zunichte gemacht hat.
Ja, wieder mal, ne? Also Marius Müller ist die einzige Konstante. Wenn man das so sagt, ist das richtig? Kann man das so stehen lassen?
Das kann man zurzeit so stehen lassen. Das ist auch vor allen Dingen der einzige, wenn man jetzt schon mal kritisch hinterfragt, von den Neuzugängen, der eigentlich in allen Spielen bisher ordentliche Leistung gebracht hat. Das ist auf jeden Fall ein guter Einkauf gewesen, das lässt sich jetzt schon sagen. Er hat Ruhe ausgestrahlt, war stark auf der Linie. Und in seiner Verzweiflung hat ihn Thomas Reis ja sogar in der letzten Spielminute der Nachspielzeit nach vorne beordert. Aber das hat ja auch nichts mehr gefruchtet.
Jetzt hast du gefruchtet gesagt, gerade hast du gefrustet gesagt. Also ja. Siehst du, der Frust ist auch bei dir da. Ne? Also wenn man das immer begleiten muss, das fällt einem schwer, darüber dann auch zu berichten, oder?
Das ist richtig. Hinzu kamen auch noch für Journalisten, dass die Rahmenbedingungen jetzt in dem Braunschweiger Stadion nicht so toll sind. Ich will die Eintracht da nicht kritisieren, aber das Stadion ist ja schon ziemlich alt und die Pressetribüne ist auch schon in die Jahre gekommen. Es ist da alles sehr, sehr eng und man hat auch keine Beinfreiheit. Man sitzt also schon sehr angespannt auf seinem Platz und wenn es dann auch noch so warm ist und die Schalker spielen nicht so gut, das trägt alles nicht dazu bei, dass man dann frohgelaunt aus dem Stadion geht.
Jetzt haben die vielleicht die gleichen Eindrücke wie du gehabt, die Schalker. Die sind da hingekommen und gesagt, was hat sich denn alles im Vergleich zu einer Woche hier verändert? Also heute ist scheiße. Nein, ich hatte den großen Vorteil, dass ich tatsächlich das Spiel nicht im Stadion gesehen habe, sondern wirklich sehr entspannt verfolgt habe vor dem Fernsehen. Und der Moderator von Sky hat die ganze Zeit immer aber auch gesagt, meine Güte, 45 Grad auf dem Rasen, amtlich gemessen.
Ja, das glaube ich jetzt also nicht, auch wenn er das behauptet hat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war schon sehr, sehr heiß, das ist richtig. Aber wir reden ja hier vom Profisport und das haben die Schalker jetzt auch im Nachgang nicht als Entschuldigung ins Spiel gebracht. Das wäre auch ein bisschen albern gewesen, wenn man jetzt das Wetter da anführen würde. Der Kardinalfehler war eben, dass Braunschweig eigentlich einfach aggressiver war und das darf eben Schalke nicht passieren. Und Thomas Reis hat das ja heute auch nochmal in der Pressekonferenz thematisiert. Er hat gefühlte 20 Mal das Wort Aggressivität in den Mund genommen, dass er das eben bei seiner Mannschaft vermisst hat und dass er das am Freitag gegen Holstein Kiel natürlich erwartet, dass dann auch die Zweikämpfe ganz anders bestritten werden.
Wir hatten ja öfter schon Spiele, wo wir uns einfach nicht erklären konnten, was ist jetzt passiert mit der Mannschaft. Von Holla die Waldfee auf, oh Gott, ich laufe mit großem Schrecken davon. Was passiert denn da in einer Woche mit Spielern, die auf einmal nicht mehr in der Lage sind? Ich meine, da lag eine Woche dazwischen. Na gut, 9 Tage zwischen DFB-Pokal und dann zweite Liga. Oder habe ich ein ganz anderes Verständnis dafür? War das ein anderes Spiel im DFB-Pokal von Schalke? Oder war einfach Braunschweig schlechter?
Ich würde es mal so sagen, Braunschweig hat eigentlich genauso gespielt wie beim ersten Spiel, das sie verloren haben im DFB-Pokal. Nur der große Unterschied war, dass Braunschweig eben diese kämpferischen Tugenden eingesetzt hat und Schalke die eben nicht eingesetzt hat. Das war der Hauptunterschied. Und ein Stück weit ist das Ganze auch unerklärlich. Wir haben am Dienstag noch mal ein Hintergrundgespräch gehabt mit Sportdirektor André Hechelmann und er sagte auch, er hat sich das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Es lag zwar dieses schwache Testspiel gegen die eigene U23 in der Woche auch noch, aber er sagt, er guckt sich ja fast jedes Training an und am Donnerstag und Freitag hat er ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, was jetzt das Spiel am Sonntag angeht. Und er hätte niemals geglaubt, dass sich die Spieler so schwach präsentieren würden, wie sie es dann getan haben. Es gibt eben auch im Profisport dann mal eine Entwicklung, die man sich nicht erklären kann. Und vielleicht gehört jetzt diese Woche dazu, wobei ich auch sagen muss, wenn in der zweiten Halbzeit Schalke der Ausgleich gelungen wäre, jetzt im Konjunktiv gesprochen, bin ich sogar überzeugt davon, dass Schalke vielleicht sogar das Spiel noch gewonnen hätte. Aber da das nicht passiert ist, ist natürlich dann auch das Braunschweiger Selbstbewusstsein nicht angeknackst. Man führt weiterhin knapp mit 1-0 und so lässt sich das dann auch psychologisch erklären. Die Eintracht kämpft dann weiter unverdrossen bis zum erlösenden Schlusspfiff. Schalke läuft hinterher und so lässt sich das dann wenigstens ein bisschen erklären, dass das Spiel dann mit 1-0 für Braunschweig ausgeht.
Ja, jetzt kommt am Freitag, so weit sind wir noch gar nicht, aber nur mal zur Vorschau, am Freitag kommt jetzt Kiel. Gehst du dann davon aus, die haben 2 Spiele gewonnen? Schon, wenn die durch irgendwelche Umstände auch früh in Führung gehen, dass Schalke wieder stolpert?
Das ist
also jetzt, psychologisch sind die angeschlagen?
Ja, das könnte durchaus sein, zumal ja eben mit Kenan Karaman und Dominik Drexler zwei eminent wichtige Spieler jetzt ausfallen werden, wahrscheinlich auch erst nach der Länderspielpause wieder zum Einsatz kommen. Karaman vor allen Dingen hat mir jetzt in den ersten Partien sehr, sehr gut gefallen. Er hatte ja im Trainingslager in Mittersil angekündigt, dass er in dieser Saison jetzt voll angreifen werde, weil er ja nicht nur mit Schalke Erfolg haben will, sondern auch sich im nächsten Jahr für die Europameisterschaft mit der türkischen Nationalmannschaft empfehlen möchte. Und Drexler ist ja sowieso immer ein Spieler, der zwar nicht, sage ich mal, über eine gesamte Saison in jedem Spiel funktioniert, aber der von seiner Spielintelligenz ja so viel mitbringt, dass er durch kluge Pässe auch mal ein Spiel alleine entscheiden kann. Und das sind jetzt zwei ganz wichtige Spieler, die jetzt in den nächsten ein bis zwei Spielen, ich gehe davon aus, dass beide auch danach die Woche in Wiesbaden, bei Wien Wiesbaden nicht zur Verfügung stehen, dass die ausfallen werden. Und das ist schon für Schalke ein Handicap, weil die ja mit ihrer Erfahrung, wenn wir jetzt mal davon das durchspielen, Holstein Kiel geht in Führung, da sind das zwei Spieler, die dann schon eher die Nerven behalten und wissen, was dann zu tun ist.
Wobei man aber sagen muss, Dominik Drexler war nicht erste Wahl im letzten Spiel.
Ja, das ist richtig, aber trotzdem, auch wenn er eingewechselt wird, ist das, er kann dann immer ein Faktor werden. Und das ist schon einer, der sich viel mit Fußball beschäftigt. Er war ja jetzt sogar zu meiner Überraschung am Dienstag beim Training dabei, jetzt nur als Zuschauer, hat sich das angeguckt. Aber er ist schon sehr, sehr interessiert und versucht dann auch jetzt, auch wenn er verletzt ist, seinen Mitspielern immer Hilfestellung zu geben. Von daher darf man seine Rolle, auch wenn er vielleicht nicht jede Partie bestreitet, die darf man nicht unterschätzen.
Schon bemerkenswert, ne? Wir waren gestern beim Training und auf dem Trainingsplatz waren alle vier Torhüter plus sieben Feldspieler, alle die in Braunschweig keine Rolle gespielt haben, bis auf einen, von dem sprechen wir gleich auch nochmal, Yusuf Kabadai, der war auch mit auf dem Platz, aber dann kommt ein Dominik Drexler, gehumpelt ist er jetzt nicht, also man hat nicht gesehen, dass er eine Verletzung hat, aber er kommt dahin, setzt sich auf die Bank und guckt den zu. Hätten nicht alle irgendwie kommen können, mal gucken, was so die Jungs machen, die jetzt keine Rolle gespielt haben? Oder sagt der Trainer, guckt euch das lieber nicht an, dann seid ihr zu sicher?
Theoretisch ja, nur da muss man wissen, wie Thomas Reis in Sachen Trainingssteuerung tickt. Bei ihm ist es meistens so, dass wenn die Trainingswoche so kurz ist wie jetzt in dieser Woche, dass er dann einen Tag später freigibt und beim zweiten Tag, wo normalerweise auch immer noch eine gewisse Ermüdung ist von einem Spiel, dass er dann immer sagt, die Spieler, die durchgespielt haben, die sollen dann in der Halle separat etwas machen, etwas weniger. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, vielleicht gibt es auch individuell abgestimmte Trainingsprogramme, dass da diese Spieler dann eben in der Halle beschäftigt waren und die sind auch zu unterschiedlichen Zeiten dann aus der Halle rausgegangen. Also da will ich jetzt den anderen Spielern keinen Vorwurf machen. Die werden sich auch dafür interessieren, wie trainiert wird. Aber Drexler wird wahrscheinlich aufgrund seiner Verletzung ohnehin kaum etwas machen können. Da werden die Reha-Maßnahmen, haben wir da bei ihm gerade erst begonnen und er ist jetzt ja auch schon 33. Da darf man jetzt gerade in den ersten Tagen nach seinem Ausfall eben auch nicht überziehen.
Okay, wollen wir dieses schreckliche Spiel einfach mal abhaken? Normalerweise, wir haben ja in unserem Podcast immer aufgeteilt, Nachlese im Block 1, im mittleren Block dann die aktuelle Situation, gerade Gegenwart und Geplänkel und was alles noch so passiert. Und dann der Ausblick auf das nächste Spiel. Jetzt haben wir die Woche, ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Und nichtsdestotrotz muss ich aber dann, bevor wir abschließen, nochmal nachfragen, aus meinem Interesse und auch aus Interesse vieler Fans, die ebenfalls diese Frage geäußert haben. Wenn ein FC Schalke 04 als großer Favorit zum Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga antritt, bei einem Verein, der in der vergangenen Saison fast abgestiegen wäre, bei einem Verein, den sie eine Woche vorher 3-1 geschlagen haben, dort verliert und den nächsten Tag trainingsfrei gibt. Das haben viele hinterfragt. Warum? Es muss ja nicht unbedingt trainiert werden, aber muss man so ein Spiel nicht aufarbeiten?
Ja, es ist ja geschehen, nur Thomas Reis ist dann wahrscheinlich auch die körperliche Regeneration wichtiger und das ist dann erst am Dienstag geschehen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das schon am Montag geschehen muss oder erst am Dienstag. Manchmal ist es ja auch gut, dass man nochmal eine Nacht drüber schläft und sich viele Sachen nochmal Revue passieren lässt. Und Thomas Reis hat heute in der Pressekonferenz gesagt, dass er natürlich eine intensive Videoanalyse vorgenommen hat und anhand von Bildmaterial den Spielern ihre Schwächen in bestimmten Spielsituationen aufgezeigt hat. Also da würde ich jetzt nicht so kleinlich sein und sagen, das müsste schon am Montag passieren, sondern das reicht auch noch, wenn man es am Dienstag macht. Wichtig ist, Hauptsache man macht es überhaupt.
Ja, absolut, absolut. Wir hatten gestern diesen einen Spieler, über den wir noch sprechen wollten, Yusuf Kapadai in der Mixzone, haben den quasi mal vorgestellt. Er hat, man darf es auch so sagen, ohne dass man vielleicht jetzt zu viel Erwartungen schürt, aber seine Einwechslung hat dann doch vorne links was gebracht, oder? Er hat dann ordentlich Dampf gemacht.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat er ohne großes Lampenfieber gespielt. Also ich war positiv überrascht. Er ist sofort in die Zweikämpfe gegangen und hat dafür ein bisschen Wirbel gesorgt. Und er hatte ja eine sehr, sehr gute Szene, als er auf Simon Terodde geflankt hat und der hat mit dem Kopfball am gegnerischen Torhüter gescheitert ist. Das ist schon ein Junge, der Potenzial jetzt versprochen hat. Und dadurch, dass Karaman auf der Außenbahn ausfällt, könnte es sogar möglich sein, dass er auf jeden Fall gegen Kiel auch zum Einsatz kommt, ob sofort in der Startformation oder dann erst später eingewechselt wird, sei mal dahingestellt. Aber er hat durchaus hoffnungsvolle Ansätze gezeigt.
Jetzt haben wir ja auch dieses Testspiel noch miterlebt zwischen den beiden Spielen gegen die eigene U23. Da haben ja quasi die gespielt, die erstmal keine größeren Einsätze vorher hatten oder eine größere Rolle gespielt hat, bis auf Brian Lassme und Thomas Ovejan, der aber nach einer Verletzung zurückgekommen ist, hat unter anderem auch Yusuf Kapadai gespielt und der hat wohl in der ersten Halbzeit bei der U23 gespielt und in der zweiten Halbzeit bei den Profis. Da waren sie aber alle irgendwie schlecht. Auch Niklas Tauer, über den vielleicht wir auch nochmal sprechen sollten. Ist das dann so ein Denken, so ein junger Mensch, 19 Jahre, kommt vom FC Bayern München und sagt, was soll ich mich hier gegen die U23 voll reinhauen? Spielen die dann erst gut, wenn es drauf ankommt, oder?
Das glaube ich jetzt nicht. Wenn er jetzt neu gekommen ist vom FC Bayern, dann wird er auch dieses Spiel nutzen wollen, um sich zu zeigen. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er dann die Handbremse anzieht. Das glaube ich jetzt nicht. Bei den anderen ist es schwer zu sagen. Schalke und Thomas Reis haben das ja auch so gegründet, dass natürlich die U23-Spieler in so einer Partie besonders motiviert sein, weil sie da mal die Chance haben, vor dem Schalker Cheftrainer ihr Können zu beweisen und dass da die Motivation vielleicht ein bisschen größer ist als bei den anderen Profis. Fakt bleibt aber, das darf nicht passieren. Also auch weil gerade diese Profispieler, der Reis hat ja die Mannschaft so zusammengestellt, dass hauptsächlich die zum Einsatz kamen, die bisher noch nicht so viel in der zweiten Liga gespielt haben. Und da darf ich nicht so fahrlässig sein und dann eine schlechte Leistung abliefern, sondern muss ja eher dann richtig Gas geben. Ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, aber mir wurde berichtet, dass ja die U23 sogar noch höher hätte gewinnen können und das darf eigentlich nicht sein.
Ja. Keke Top hatte einen sehr guten Tag, wurde schon so ein bisschen belohnt, durfte mit nach Braunschweig fahren, war im Kader, wird wahrscheinlich auch jetzt gegen Kiel im Kader sein. Mhm. Alleine auch schon der Situation beim Personal. Ja, Brian Lassme, vielleicht auch mal noch ein Wort zu ihm oder vielleicht zwei, drei Sätze. Er hat einen guten Einstand gegeben, hat sich gut gezeigt und dann gab es ein Spiel, wo Trainer Thomas Reis gesagt hat, der Junge hatte eine Lederallergie. Dann hat er auch bei diesem Testspiel mitwirken dürfen, war dann neben Sebastian Polter, der jetzt leider verletzt ist, auch, es war okay. Aber was war denn gegen Braunschweig los? Du hast auch nochmal Laufdaten analysiert, hast gesehen, dass der wie viel Kilometer gelaufen ist?
Knapp 6. Also das ist schon ein bisschen erstaunlich. Ich muss jetzt wirklich sagen, dass mir das während des Spiels nicht so aufgefallen ist, aber Zahlen lügen ja nicht. Und er hat 64 Minuten gespielt in Braunschweig und er ist nur 5,9 Kilometer gelaufen. Also das ist viel, viel zu wenig. Und jetzt mal zum Vergleich. normalerweise läuft ein Bundesligaspieler in 90 Minuten oder sollte, sagen wir mal so vorsichtig formuliert, 11 bis 12 Kilometer laufen. Und wenn er jetzt in 64 Minuten nur 5,9 Kilometer läuft, ist das viel, viel zu wenig. Und Thomas Reis hat heute in der Pressekonferenz auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ihn diese Zahl auch ein bisschen irritiert hat. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er dann Lassme wegen eines Krampfes auswechseln musste. Einen Krampf kriegt man eigentlich nur, wenn man zu viel gelaufen ist. Aber er ist ja eigentlich zu wenig gelaufen. Und Reis hat gesagt, das wird auch nochmal analysiert und man macht sich da Gedanken drüber. Er vermutet vielleicht oder ein Erklärungsansatz sei, und das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass Lassme zu wenig getrunken hat in den Trinkpausen. Das könnte durchaus sein, dass das dann die Muskulatur so belastet hat, dass er dann kurzzeitig einen Krampf bekommen hat. Es war jetzt nicht mehr als ein Krampf, das ist jetzt wohl wieder ausgeräumt, er hat ja wieder normal trainiert, aber das ist schon eine Geschichte, die sehr, sehr ungewöhnlich ist, und das hat Reis auch heute so formuliert. Man muss jetzt mal beobachten, wie das dann in den nächsten Spielen ist, aber man darf eigentlich, wenn man so wenig läuft, keinen Krampf bekommen.
Wer mir ein bisschen leid getan hat, war Niklas Tauer. Der hat ja seine Chance bekommen und ich hatte den Eindruck, dass in den ersten Minuten er auch sehr bemüht war, aber er hat ja ständig auf die Mütze bekommen.
Völlig richtig, also genauso habe ich das auch gesehen. Mir tat er wirklich auch sehr, sehr leid, weil er hat von der ersten Minute an auch ganz selbstbewusst aufgespielt, hat sich auch so oft es ging in die Offensive eingeschaltet, aber ist in den ersten 5 Minuten zweimal ganz, ganz übel von den Beinen geholt worden und mir wurde berichtet, dass er auch erst einen Tag später wieder feste Nahrung zu sich nehmen konnte, weil der Kiefer auch geschwollen war. Mir hat er wirklich auch leid getan, weil er hat ja dann auch mit das Tor des Tages für Braunschweig verursacht. Ist schade, dass seine Premiere im Schalke-Trikot, es war ja sein erster überhaupt Pflichtspieleinsatz nach langer, langer Wartezeit, und er war ja öfter dann auch verletzt und kam aus dem Rhythmus. Und ja, ist sehr, sehr schade, dumm gelaufen, und man muss jetzt abwarten, ob und wann ihm Reis die nächste Chance gibt.
Schon bemerkenswert, ne? Dass man zweimal gegen Braunschweig spielt und zweimal gerät man in Rückstand und zweimal also ein Fehler von einem Spieler, ne? Ja. Das ist ja. Aber er ist auch dabei im Kader, also er ist fit. Was heißt fit? Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, er hat noch ein paar Probleme gehabt mit dem Kauen, und aber wird wahrscheinlich dann auch am Freitag im Kader sein.
Gehe ich von aus. Das ist auch noch eine ganz interessante Geschichte jetzt in Sachen Transferpolitik. André Rechemann und Thomas Reis sehen nur noch Bedarf auf der linken Abwehrseite, aber nicht auf der rechten. Aber viele Betrachter sind da ein bisschen verwundert drüber, weil links gibt es eigentlich nur eine feste Kraft, das ist Ovejan, und rechts auch nur eine feste Kraft, das ist Cedric Brunner. Aber der Trainer hat heute nochmal das erläutert, wie da die Sichtweise der Entscheidungsträger ist. Und die sagen eben, wir brauchen unbedingt noch links einen Verteidiger, weil wir da nur Ovejan haben. Aber rechts sehen sie es anders. Da sehen sie nicht nur Cedric Brunner, sondern da sehen sie auch noch Henning Matriciani. Da hat Reis heute ausdrücklich nochmal gesagt, für ihn ist Henning Matriciani auch dann sozusagen nur noch als Rechtsverteidiger vorgesehen, und eben auch Niklas Tauer. Während sie links eben nur Ovejan sehen. Wir haben dann noch, die Journalisten haben dann noch Tobias Mohr ins Spiel gebracht, aber da ist jetzt Reis dazu übergegangen und sagt, er hat ihn ein paar Mal getestet, den Tobias Mohr, aber da sieht er ihn eindeutig mehr dann links offensiv und nicht als Verteidiger. Und so in dieser Rolle sieht sich ja Mohr auch. Er fühlt sich als Linksverteidiger nicht wohl.
Haben wir einen O-Ton vorbereitet, was denn Cheftrainer Thomas Reis dazu sagt. Gestern haben wir ja, wie du es gerade angesprochen hast, mit André Hechelmann gesprochen, und da fokussierte man sich ja voll auf den Linksverteidiger. Und dann haben wir heute Thomas Reis gefragt, ob er das genauso sieht oder ob er sich vielleicht auch noch Spieler weiter vorne wünscht. Und da hören wir mal kurz rein.
Also Natürlich macht man sich immer Gedanken, aber es ist ja so, dass man absolut Vertrauen in den Kader auch hat. Also wir reden jetzt von ein paar Spielen, die jetzt gelaufen sind, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat, weil wir die Hoffnung hatten, schon ein bisschen weiter zu sein. Das hat sich bisher noch nicht gezeigt. Deswegen sage ich, ich habe am Freitag habe ich eine gute Erwartungshaltung, eine große Erwartungshaltung, dass man da wirklich mit Aggressivität in diesem Stadion zeigt, dass man die Punkte hier behalten möchte. Und wir wissen auch, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind und deswegen wählen wir bewusst Positionen aus. Und ja, bei Domme und bei Kenan ist es abzusehen. Also sie werden ja wieder zurückkehren. Es wird halt vielleicht 2-3 Wochen dauern. Vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Deswegen sage ich, es ist schwer zu prognostizieren. Und deswegen bin ich mit André da definitiv einer Meinung. Wir sind hinten vielleicht personell ein bisschen schlechter aufgestellt von der Anzahl her. Vorne sind wir flexibel. Wir haben junge Spieler, die sich von Tag zu Tag besser entwickeln. Und deswegen ist unsere Priorität erstmal hinten. Aber wir schauen, was möglich ist.
Es ist ja immer noch ein Spieler in der Verlosung, heute oder gestern, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe und wann ich es gelesen habe. Es gibt ja noch einen Spieler, der in der vergangenen Saison auf Schalke eine Rolle gespielt hat, den man eigentlich gerne hätte wieder zurückhaben wollen. Er wurde auch nicht offiziell verabschiedet. Tim Skarke ist bei Union Berlin. Die haben satt und gut eingekauft, sind auf der Position auch, glaube ich, sehr zufrieden. Und Tim Skarke dürfte wahrscheinlich keine Rolle spielen. Wir kennen Union Berlin. Die sagen, wenn sie einen abgeben, dann wirklich kurz vor Schluss, weil kann ja immer was passieren, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Aber theoretisch brauchst du den nicht mehr, oder?
So wie die sportlichen Entscheidungsträger jetzt gesprochen haben in den letzten Tagen, scheint das Thema vom Tisch zu sein. Also absolute Priorität hat weiterhin jetzt der Linksverteidiger. Das ist aus allen Stellungnahmen und Hintergrundgesprächen eindeutig hervorgegangen. Das ist jetzt kein Misstrauensvotum gegen Tim Skarke, im Gegenteil. Wenn es finanziell möglich wäre, würde er vielleicht auch noch eine Rolle spielen, aber Schalke muss natürlich auch die Finanzen im Blick haben und es scheint so zu sein, dass eigentlich nur noch Geld für einen Linksverteidiger da ist. Es sei denn, es öffnet sich jetzt am letzten oder vorletzten Transfertag doch nochmal eine Tür. Und ich sage jetzt mal nur, aber das ist rein theoretisch, dass Union Berlin Schalke so ein attraktives Angebot macht für Tim Skarke, dass dann André Hechemann sagen würde, Mensch, jetzt müssen wir doch noch zuschlagen. Aber Stand ist jetzt so, was die Priorisierung betrifft, dass es jetzt eigentlich nur noch um einen Linksverteidiger geht.
Ja, und es ist ja auch gar nicht so einfach, einen Kader jetzt wieder zusammenzustellen, weil es liegt ja der Fokus darauf, wenig zu leihen. Man will ja quasi Spieler etablieren, man möchte Marktwert steigern. Genau. Und wenn das gut geht und man aufsteigt, könnte man in der nächsten Saison wahrscheinlich weiter handeln und hat wahrscheinlich auch noch mehr Gelder zur Verfügung. Wenn man in der Liga bleibt, die Wahrscheinlichkeit ist da, hat man aber einen Kader, wo man nicht wieder von vorne anfangen muss. Ne? Also
so ist richtig, ja. Wobei jetzt war jetzt ein bisschen von dir zu krass ausgedrückt, dass die Wahrscheinlichkeit da ist. Warten wir jetzt erstmal ab, wir haben 3 Spieltage. Ich will jetzt, das ist mir jetzt noch zu früh, um da jetzt Tendenzen davon abzulesen. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist es ja alles sehr, sehr eng. Bisher sehe ich auch keine Übermannschaft, auch wenn der HSV jetzt mal gut gestartet ist. Man muss jetzt erstmal abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Wenn ich da eine persönliche Einschätzung abgeben soll, würde ich sagen, die ersten 3 Spieltage haben gezeigt, dass man sich auf keinen Fall zurücklehnen darf und in jedem Spiel wirklich von der Einstellung 100% geben muss, weil in der zweiten Liga eben mehr Fußball gekämpft wird als gespielt.
Also die Qualität ohne Frage, die ist da. Auf jeden Fall. Nur kriegen sie es wirklich umgesetzt? Das ist die Frage. Und wenn man vergleicht zu der Saison vor 2 Jahren, dann hat man 1 Sieg auf dem Konto und 2 Niederlagen. Da waren es 1 Sieg, 1 Niederlage und 1 Unentschieden. Mhm. Ich hatte ja auch ein bisschen gehofft, dass sie gegen Braunschweig irgendwie noch das 1-1 machen, weil dann wäre es genau fast die gleiche Bilanz gewesen. Aber dann kam ja das Spiel gegen Jan Regensburg am 4. Spieltag und da hat man ja richtig auf der Mütze bekommen.
Ja, 4-1, glaube ich. Ja, ne? Das war eines der schlechtesten Spiele, das ich da von Schalke in den letzten Jahren gesehen habe. Das war frustrierend und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich aus dem Stadion gegangen bin und da haben die eine ganz alte Anzeigentafel, ich glaube vor dem Zweiten Weltkrieg und da stand dann 4:1 drauf und wenn du da als Schalke-Fan vorbeigingst, ich habe ja die Fans beobachtet, da war es sehr, sehr frustrierend zu sehen.
Ja. Wollen wir den vierten Spieltag nicht zum Vergleich nehmen, denn der ist dann erstens auch zu Hause, aber eben gegen Holstein Kiel. Und ich hatte es gerade schon gesagt, die haben zwei Spiele schon gewonnen und haben unter anderem das erste Spiel 1:0 in Braunschweig gewonnen. Also die wissen, wie man Braunschweig schlägt, haben aber dann letzte Woche gegen, für mich erstmal wieder natürlich eine Überraschungsmannschaft, gegen Magdeburg verloren, kommen also auch mit einer Niederlage im Gepäck in die Felddienstarena. Holstein Kiel. Was soll ich dich jetzt fragen?
Es gibt ein Wiedersehen mit Steven Skripski, der ja, spielt ja stimmt, da immer noch. Ist ein Stürmer, netter Kerl, habe ich ja auf Schalke hier kennengelernt. Und Kiel lebt natürlich auch von der Einstellung und von daher, ich schätze sie ähnlich an wie Braunschweig. Sie werden kämpfen und versuchen, so lange wie möglich erstmal die Null zu halten und dann wird man sehen, wie sich so ein Spiel entwickelt. Aber Kiel lebt auch eben von der Einsatzbereitschaft, von der Kampfkraft und darauf wird sich Schalke einstellen müssen.
Also was genau müssen die anders machen als gegen Braunschweig, die Schalke?
Ja, eine ganz andere Mentalität zeigen. Und das hat ja Thomas Reis schon nach dem Braunschweig-Spiel zu uns gesagt in den Katakomben. Er war ja am meisten enttäuscht von dem ganz schwachen Zweikampfverhalten. Und sowas möchte Reis nicht sehen. Er will sehen, dass seine Mannschaft aggressiv in die Zweikämpfe geht, ohne jetzt unfair zu spielen. Und den Gegner auch frühzeitig attackiert und das will er natürlich machen und das erwartet er von seinen Spielern.
Dann lassen wir doch unseren Trainer nochmal zu Wort kommen, denn ich glaube, du sogar hast die Frage in der Pressekonferenz gestellt. Was wird denn passieren? Wird er rotieren? Was ja gar nicht so viel möglich ist. Oder gibt er halt Spielern, die am Sonntag nicht ihr Bestes gezeigt haben, noch eine weitere Chance? Und da hören wir mal eben kurz rein.
Also wenn ich nach Simon Montero da gehe, wüsste ich nicht, dann müsste ich ja 11 neue bringen. Und aber ich fand es nicht, dass alle 11 eine ganz schlechte Leistung gebracht haben. Wie gesagt, wir verlieren im Kollektiv, wir gewinnen im Kollektiv und wir sind nicht ans Leistungsniveau gekommen. Der eine oder andere Spieler hatte vielleicht ein bisschen größere Probleme. Jetzt könnte man sagen, ja, nimmt man ihn direkt raus. Wir müssen schauen, wie läuft das Training ab, weil manchmal ist es auch so, dass viele Spieler oder die meisten Spieler, hoffe ich, dass in Anführungszeichen eine bessere Leistung zeigen wollen. Und deswegen muss man schauen, wer zur Verfügung steht und dann wird es den einen oder anderen Wechsel eventuell geben, ja.
Ja, Simon Terodde hat es selbst gesagt, eigentlich hättest du nach der ersten Halbzeit alle 11 auswechseln können. Das geht nicht und das geht auch nicht am Freitag, weil dafür ist der Kader wahrscheinlich nicht breit genug aufgestellt. Apropos Kader, ich habe noch eine Sache hier vergessen, die eigentlich jetzt nicht was mit Kiel schon zu tun hat. Das Mittelfeld, das war auch Thema heute. In der zweiten Halbzeit wurde quasi das neue Herzstück, hat man ja gesagt, bis auf Ron Schallenberg, hat man ja Tempelmann und Seguin rausgenommen, weil die auch gar nicht stattgefunden haben.
Das ist richtig, das war jetzt sehr überraschend, vor allen Dingen bei Seguin hat es mich überrascht, weil er in Braunschweig sein bisher bestes Spiel für Schalke absolviert hatte und sowas muss ja eigentlich Selbstvertrauen geben, aber bei ihm war überhaupt nichts zu sehen, hat total unauffällig gespielt, deshalb war die Auswechslung auf jeden Fall nachvollziehbar, genauso wie bei Tempelmann. Tempelmann hatte mehr Ballkontakte, aber er hat sich dann auf 3-Meter-Pässe konzentriert. Also das war überhaupt nichts. Das war sehr, sehr enttäuschend. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich Reis da entscheidet.
Sag nicht, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, weil den Ton habe ich nämlich auch vorbereitet. Da können wir nämlich auch mal reinhören. Da hat man ihn gefragt, wie ist er denn zufrieden mit dem neuen Herzstück des FC Schalke 04, wie du es ja gesagt hast. Mal funktioniert und mal eben nicht, also es stottert noch ein bisschen. Und ja, hört mal rein, was Cheftrainer Thomas Reis gesagt hat.
Also man sieht, dass ja noch nicht alles zu 100% funktioniert, weil sonst würdest du auch vielleicht ein bisschen mehr Torchancen kreieren, ein bisschen mehr Fußball spielen. Wichtig ist, ich habe ja gesagt, dass jede Woche hilft einfach, um sich besser zu finden. Und wir haben auch hinten dran mit Danny Latzer einen Spieler, der es im Training immer wieder sehr, sehr gut macht, der jetzt weniger Einsatzzeit bekommen hat. Bei Baron ist es so, er wird immer selbstbewusster. Aber auch da, wo wir jetzt mit der Mannschaft oder zumindest eine Analyse gemacht haben, gesprochen haben, auch er relativ schnell das Wort erfasst hat oder genommen hat, was vorher auch noch nicht der Fall war. Und deswegen zeigt mir, dass da eine Entwicklung stattfindet. Ich weiß, für außen geht die Entwicklung vielleicht noch nicht so schnell. Damit muss ich auch klarkommen, komme ich auch mit klar, habe ich kein Problem mit. Weil wichtig ist, dass wir uns trotzdem irgendwo weiterentwickeln, auch wenn man das Gefühl hat, ja, das war wieder ein kleiner Rückschritt, aber Rückschritte oder Rückschläge gehören dazu, um besser zu werden. Und bei Paul und bei Lino, ja, es war mit Sicherheit nicht ihr bestes Spiel, deswegen hat man gesagt, man versucht vielleicht nochmal einen neuen Impuls zu setzen in der zweiten Halbzeit, aber wir haben da die richtigen Spieler für uns gefunden und sie werden definitiv uns viel Spaß machen, werden den Konkurrenzkampf erhöhen und wir schauen, ob wir eine ähnliche Formation wählen werden oder ob man da auch schaut, wie war das Training, wer hat sich vielleicht im Vordergrund gespielt, wer sieht vielleicht seine Chance und am Freitag werden wir es dann sehen, ob es dann eine gute Entscheidung war. Ich gehe von aus.
So, kommen wir wieder zurück zu dem Spiel gegen Kiel. Ich gehe davon aus, dass Schallenberg sowieso spielen wird und ich glaube auch, dass Tempelmann und Seguin in der Startelf stehen werden. Also gut, wir sehen jetzt nicht, wie trainiert wurde. Wir haben tatsächlich gestern nur ein öffentliches Training gehabt, wo halt nur die 7 Spieler auf dem Platz waren, die halt noch keine, die gegen Braunschweig nicht gespielt haben, bis auf Gabadei, über den haben wir ja schon gesprochen. Ach, da fällt mir noch was ein zu Gabadei. Da war ich erstmal ein bisschen überrascht und wusste dann selbst nicht, wie spricht man denn den Namen aus. Wir haben Yusuf gefragt, wer ihn denn bei Bayern so an die Hand genommen hat, wer ihn, so, na, sein Vorbild vielleicht nicht, aber wer ihm Sachen gezeigt hat. Und da hat er gesagt, Kingsley Coman. Heißt der so oder heißt der Coman?
Ich hätte zwar Französisch als erstes Abiturfach, aber ich glaube, man kann das beides aussprechen. Okay. Da müsste man den Coman fragen.
Ja.
Aber es ist natürlich ein Spieler, wenn man den als Vorbild hat, der natürlich ein gutes Vorbild ist, weil er natürlich große Qualitäten hat. Und wenn man die beiden vergleicht, dann kommen die beide von der Geschwindigkeit und von der Dynamik und wenn er auch mal so schnell laufen kann oder wenn er das trainiert wie Coman, dann wäre das für Schalke eine gute Sache.
Ist doch gleiche Position, ne? Also,
ja.
Ja, aber auf jeden Fall, Geschwindigkeit hat er und was uns auch noch aufgefallen ist, ach, ich hasse das eigentlich mit diesem Themenspringen, aber man muss das mal wahrscheinlich aufschreiben alles. Das. Aber was mir aufgefallen ist, im Testspiel hat er ja auch einen Spruch von Sebastian Polter bekommen, er soll mal abspielen. Hat er gegen Braunschweig gemacht, ne?
Ja, ja. Das hat er gemacht. Also das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er da zu egoistisch operiert hat. Das war alles ganz in Ordnung.
Ja, dann können wir uns eigentlich schon auf Freitag freuen und freuen uns wahrscheinlich dann auch, dass der Yusuf Gabadei eine Rolle spielen wird.
Also ich glaube, meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass er jetzt in der Startelf stehen wird, aber er wird im Kader sein.
Aber wer spielt links?
Ja, er hat ja auch noch Kusuki, das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Aber der ist eher rechts, ne?
Ja, aber er kann ja auch vielleicht, spielt er beide Sachen oder man muss sehen, wie er da agiert. Ich finde ja auch noch den Asan, den darf man ja auch noch nicht vergessen, oder Ogo. Mhm.
Also der wird auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Der müsste eigentlich, weil er spielerisch, sag ich mal, als er eingewechselt wurde in Braunschweig, hat er schon für Belebung gesorgt, auch wenn er jetzt oft gefoult wurde und noch nicht ganz so effektiv war, wie sich Reis das gewünscht hat. Aber auch er ist eine Option, man muss mal abwarten.
Tobi Mohr, wäre das nicht auch links vorne eine Möglichkeit?
Er stand ja jetzt gegen Braunschweig noch nicht mal im Kader, ob dann jetzt Reis dann so umswitcht. Also da ist er eigentlich nicht der Trainertyp für. Ein Spieler, der am Sonntag nicht im Kader war, am Freitag dann in die Startelf zu beordern, glaube ich jetzt auch eher nicht.
Ja, was glaubst du denn? Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Was, wird hier auf Schalke passieren am Freitag?
Ja, ich erwarte genau das, was der Thomas Reis auch erwartet. Einfach mal eine ganz andere Einstellung von der Mannschaft, dass sie mehr Aggressivität zeigt. Und Reis ist ja natürlich auch bewusst, dass das auch die Zuschauer erwarten. Ne? Niemand wird der Mannschaft den Kopf abreißen. Wenn der sportliche Einsatz stimmt, ist alles in Ordnung. Nur sie müssen eben jetzt ganz anders von der Aggressivität zur Sache gehen. Und die Zuschauer wünschen sich natürlich auch, dass auch spielerische Fortschritte mal zu sehen sind.
Was wir ganz vergessen haben, eine Personalie, der war gestern auch auf dem Platz, Cedric Brunner.
Der ist wieder trainiert. Da, das ist natürlich sehr wichtig und der wird natürlich die Rechtsverteidigerposition einnehmen, das ist ja ganz klar. Er wird da zum Einsatz kommen und das ist natürlich auch wichtig. Sonst wird da in der Innenverteidigung wird er weiter, auch wenn die beiden nicht jetzt überzeugt haben, auf Kaminski und Baumgartel setzen, das ist ja ganz klar. Und dann links wieder Uwe Jahn, wobei bei Uwe Jahn mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil er natürlich durch die lange Verletzungspause, er hat jetzt noch nicht diesen Wettkampfrhythmus und man hat gesehen in Braunschweig, er hat ganz stark gepumpt Mitte der zweiten Halbzeit. Er ist konditionell, glaube ich, noch nicht so auf dem Damm, wie sich das auch Thomas Reis wünschen würde. Kann natürlich auch dem Wetter ein bisschen geschuldet gewesen sein am Sonntag, aber Uwe Jahn hat schon in den letzten Minuten sichtlich Probleme, da auf dem Platz weiter zu stehen und seinen Mann zu stehen.
Ja, drück mal die Daumen. Vom Wetter her wird es ja angenehmer, definitiv. Das kann man jetzt schon prophezeien, das ist auch eine ganz andere Uhrzeit. Und dann über 60.000 im Stadion. Knappe Stunde liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eine kurze Woche haben. Ne? Also die Themenlage hält sich auch tatsächlich begrenzt, trotz man darf nicht mal von der Mini-Krise sprechen, oder?
Nein, das würde ich auch noch nicht. Also wie gesagt, und man kann ja immer im Vergleich vor zwei Jahren, war die Bilanz ja ähnlich. Es wäre aber natürlich jetzt schon wichtig, dass die nächsten beiden Spiele recht erfolgreich bestritten werden, danach auch noch in Wiesbaden, weil dann ist Länderspielpause. Und ich sag mal, wenn Schalke jetzt weiter so schwächeln würde, dann würde ja zwei Wochen nur über den schwachen Start gesprochen werden. Das wäre der ganzen Situation im Verein auch nicht förderlich.
Und man muss auch dazu sagen, seitdem Thomas Reis da ist, hat man sich mit Kritik an ihm zurückgehalten. Aber jetzt klopft es schon unten so ein bisschen an. Ne?
Genau, das ist richtig. Das ist aber auch normal in diesem Geschäft. Und das muss Thomas Reis ja auch aushalten. Letzte Woche fand ich das nicht so glücklich, als er gesagt hat, das alte Schalke wäre back. So nach dem Motto, ja, jetzt kommt schon wieder Kritik auf. Also da muss er sich mal vor Augen halten oder soll er sich mal erzählen lassen, wie andere Trainer schon hier in der Kritik standen nach weniger Spielen. Mhm. Also das fand ich jetzt nicht so glücklich. Da hat er eigentlich so ein bisschen so ein Fass aufgemacht, was völlig unnötig war, denn bisher war ja wirklich wenig Kritik. Er hat großen Vertrauensvorschuss von allen erhalten und wenn es jetzt mal holprig läuft, dann muss er auch damit fertig werden, dass jetzt mal Kritik aufkommt.
Ja, die kam tatsächlich auch nach diesem Testspiel auf, was man überhaupt keiner größeren Bedeutung zufügen möchte. Man muss auch mal verstehen, vielleicht jetzt mal aus Schalker Sicht, dass man für die mal ein bisschen erklärt, weil viele haben ja drauf rumgehackt, die wollten ein Testspiel machen, nicht mal mit Trikots. Also es sollte einfach nur intern. Weißt du, wer Schiedsrichter war?
Christian Wettklo, habe ich gehört.
Ja, das ist der Wahnsinn, ne?
Ja, deshalb. Also und wenn man dann Journalisten zulässt und die sehen das und Journalisten müssen das bewerten, da ist ja ganz klar, dass nach so einem schlechten Spiel der Profis, dass dann Kritik aufkommt. Dann müsste dann Schalke, wenn sie schon konsequent sind, dann sagen, wir machen das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da kann das niemand sehen. Aber damit ist ja auch keinem geholfen.
Nee. Wir haben ja eh schon so wenig von unserem FC Schalke 04. Und die Fans mussten diese Woche ja tatsächlich auch komplett in die Röhre gucken. Ne? Kein öffentliches Training. Ich denke, das liegt aber nicht nur daran, dass es eine kurze Woche ist, auch das. Und Hat er schon stattgefunden, der B2-Run-Lauf?
Nein, hat er nicht stattgefunden. Da war ich, muss ich jetzt auch sagen, ein bisschen irritiert, dass man diesen B2-Run-Lauf als Argument dafür anführt, dass man nicht öffentlich trainieren konnte. Also das hat sich mir nicht ganz erschlossen, diese
ja, vielleicht muss man organisatorisch...
Ja, und noch ein zweiter Punkt, den ich jetzt nicht so ganz verstanden habe... um 13 Uhr weiß man eigentlich, dass der Biorhythmus nicht auf der Höhe ist, warum man um 13 Uhr trainiert am Dienstag.
Ja, aber wir hatten ja auch 13.30 Uhr gespielt. Ne? Vielleicht ist das ja eine Überlegung. Gut, am Wochenende sieht es ganz anders aus. Spielen wir 18.30 Uhr.
Ja, deshalb, das hat sich mir jetzt hier die Uhrzeit, warum man da jetzt trainiert hat. Wobei es haben ja nur, wie gesagt, die Spieler trainiert, die nicht. Die weniger gespielt haben am Wochenende. Die anderen waren ja nur in der Halle, aber die Trainingszeit war nicht ungewöhnlich, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, okay. Also, wir haben es angesprochen, Freitag 18.30 Uhr gegen Holstein Kiel. Das Flutlicht wird da noch nicht an sein. So früh wird es leider noch nicht dunkel, aber die Stimmung wird trotzdem gut sein. Und dann geht es um, ja, eigentlich, du musst gewinnen.
Ja,
das ist der Anspruch. Das ist kein Druck machen, das ist ein Anspruch. Dann kommst du auf 6 Punkte, je nachdem, wie die anderen dann spielen, dann hast du tatsächlich dann noch wieder Kontakt nach oben und ja, der Magdeburg, FC Magdeburg steht ganz oben auf Platz 2 hinter HSV. Wiesbaden Dritter, auch eine Überraschung eigentlich, ne? Mhm.
Ist richtig. Aber wie gesagt, ich lasse die Tabelle lasse ich jetzt nochmal außen vor. Da würde ich jetzt noch keine so große Bedeutung beimessen. Also. Okay.
Jetzt sind wir ja wieder in der zweiten Liga und da liegt ja auch unser Schwerpunkt. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Wir gucken natürlich auch über den Tellerrand. Aber fällt dir auch auf, dass dieses Interesse an der Bundesliga dann bei dir auch weniger wird?
Ja, das ist richtig. Ja. Ja.
Ich meine, du bist alter Gladbacher, ne? Aber wollen wir mal darüber reden? Wie war denn das erste Spiel für Gladbach?
Also, wie gesagt, generell, es wird ja so viel Fußball gezeigt. Ich konzentriere mich dann auf meine Arbeit und das ist jetzt die zweite Liga.
Okay, er möchte nichts über Gladbach sagen. Ja gut, alles klar. Ja, dann werde ich jetzt mal so langsam auf mein Knöpfchen drücken, mach noch ein bisschen Eigenwerbung. Frank, dir erstmal vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für unseren Podcast mit Doppel-T und jetzt... Lass ich mal die Musik einspielen.
Ja, danke auch.
Ne? Also, vielen Dank. Und wenn ihr weiter alles über den FC Schalke 04 wissen wollt, dann folgt uns doch gerne. Auf allen Social-Media-Kanälen werdet ihr uns finden. Auf unserer Schalke-Seite oder Schalke-Seiten vom Medienhaus Bauer. Wir firmieren ja immer unter Recklinghäuser Zeitung. Darauf haben wir uns einfach mal geeinigt. Aber da ist auch die Härtner mit drin, da ist die Dattelner, die Stimmberg-Zeitung, die Maler-Zeitung. Wie sie alle heißen. Da findet ihr unsere Content auch auf den Ruhrnachrichten und in der Münsterland-Zeitung. Also, da ist schon ordentlich. Also, da gibt es ordentlich Auswahl. Und bleibt uns treu, hört uns gerne, empfehlt uns gerne. Eigentlich ist es ja heute erst die zweite richtige Folge. Und jetzt ist die Musik schon wieder zu Ende und ich quatsche schon wieder zu lange. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche Mittwoch. Und jetzt. Stolper ich hier schon über Mikrofon, Frank. Und jetzt musst du mir vielleicht noch mal helfen. Wen spielen wir denn am 5. Spieltag? Weil dann wäre das ja...
In Wien-Wiesbaden.
In Wien-Wiesbaden. Der Frank ist schneller als ich am Rechner.
Am Samstag.
Ja, 2.9.13 Uhr, Frank. Du hast recht. Ja.
Auch eine ungewöhnliche Anstoßzeit.
13 Uhr, ja. Gott. Naja, vielleicht trainieren sie aber deshalb. Ja. Aber ich glaube, nächste Woche wird auch 13 Uhr trainiert. Da lege ich mich jetzt fest. Alles klar, vielen Dank und Glück auf.
Ciao.